Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute stellen wir uns in die Schatten der Vergangenheit. Den Deutschen mit dem Holocaust, zwei Theaterstücke, eins in London, eins in Hamburg, erzählen, wie Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg weiterleben, indem sie entweder versuchen, wegzudrücken, was geschehen ist, oder indem sie sich dem stellen. Und wir gucken nach New York. Dort ist heute den Opfern der Terroranschläge vom 11. September 2001 gedacht worden. Zum ersten Mal wurde heute auch derer gedacht, die gestorben oder erkrankt sind, weil sie damals anderen geholfen haben und in den Trümmern giftige Schadstoffe zum Beispiel eingeatmet haben. Gordon Hui ist einer von ihnen. Er hat als Arzt ohne Schutzausrüstung vor Ort geholfen und vom giftigen Staub Lungenkrebs bekommen. In einem Interview mit der Tagesschau hat er gesagt, wozu er findet, dass dieses Gedenken nicht politisch instrumentalisiert werden soll.
Ich halte mich aus der Politik heraus und versuche mich darauf zu konzentrieren, was wir durchgemacht haben. Auf den menschlichen Aspekt. Wir haben an diesem Tag etwas darüber gelernt, was wir tun können, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wir haben hier überlebt. Wenn ich mit Menschen zum Ground Zero gehe, lege ich deshalb großen Wert darauf, die menschliche Seite hervorzuheben.
Gordon Hui, ein Arzt, der am 11. September 2001 Menschen in den Trümmern geholfen hat und über politische Instrumentalisierung und das Gedenken an 9/11 in New York gleich mehr. Erstmal Andrew Bird. In den USA wurde heute der Terroranschläge vom 11. September 2001 gedacht, wie das berichtet Samuel Jakisch.
Der Chor ist in Weiß gekleidet, behangen mit Engelsflügeln am Gedenkplatz der Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York City. Überlebende und Angehörige erheben sich gemeinsam mit den Ehrengästen, die ehemaligen US-Präsidenten Bush, Biden, Obama, New Yorks frühere Bürgermeister Bloomberg und Giuliani, der amtierende Vizepräsident J.D. Vance. Um 8.46 Uhr Ortszeit schlägt damals das erste Flugzeug ein, American Airlines Flug 11 im Nordturm des World Trade Centers.
Edward L. Allegretto.
Eric Allen.
Mark Lawrence Bevis.
Familienangehörige und Hinterbliebene verlesen heute insgesamt 2.983 Namen. Die Opfer der Flugzeugeinschläge und der Einstürze beider Türme am World Trade Center, des Angriffs auf das Pentagon in Washington vom selben Tag und die Passagiere des entführten und in Pennsylvania zum Absturz gebrachten Fluges United Airlines 93.
Louis F. Aversano Jr.
Erstmals gibt es heute noch eine siebte Schweigeminute für tausende weitere Menschen, die nach ihrer Arbeit in den Trümmern von 9/11 krank werden. Feuerwehrleute, Einsatzkräfte, Helfer und Bauarbeiter wie Jimmy Nolan.
Oh, I was here 25 years ago. I arrived here.
Wochenlang arbeitet Jimmy damals in den Trümmern, gräbt Leichen aus den Ruinen, befreit das Stadtviertel von Schutt und giftiger Asche. Zahlreiche Helfer wie Jimmy erkranken anschließend an Krebs- oder Atemwegserkrankungen, die auf ihren Einsatz am schadstoffbelasteten Ground Zero zurückzuführen sind.
God bless America, God bless the FDNY and the first responders.
Go rest high.
In den Monaten und Jahren nach den Anschlägen von 2001 richtet sich die Wut vieler US-Amerikaner auch gegen eigene Mitbürger und Nachbarn, vor allem Muslime. Einer von ihnen ist heute Bürgermeister der Stadt New York. Soran Mamdani ist zwar anwesend, hält aber keine Rede. Die Angehörigen der Opfer von 9/11 bestehen seit Jahren darauf, dass Ground Zero keine politische Bühne wird.
And today our country is stronger.
In der Hauptstadt Washington D.C. ist das anders. Hier trifft am 11. September 2001 um 9.37 Uhr American Airlines Flug 77 das Verteidigungsministerium. 184 Menschen sterben. Ein Vierteljahrhundert später spricht US-Präsident Donald Trump am Pentagon.
That's why we fight today.
Wir werden niemals vergessen, deshalb kämpfen wir heute. Wir haben keine Wahl, so der US-Präsident wörtlich.
We don't have a choice.
In New York City endet der Gedenktag traditionell mit einer Lichtinstallation. Zwei in den Himmel strahlende Lichtsäulen, wo die Zwillingstürme des World Trade Center einst gestanden haben.
Samuel Jakisch über das Gedenken an den 11. September 2001, an die Terroranschläge. Und über den Tag in New York spreche ich jetzt auch mit Ulrich Bär. Er ist Literaturwissenschaftler und Publizist und hat sich schon vorher mit Traumata beschäftigt. Und in dem Buch 110 Stories, New York schreibt nach dem 11. September, das ist 2002 erschienen, da hat er sich offensichtlich auch beschäftigt mit dem Bedürfnis nach dem Anschlag, Gedichte und Texte zu schreiben und zu lesen, um das Erlebte zu bewältigen. Hallo Herr Bär, danke, dass Sie Zeit für uns haben.
Ja, guten Tag, vielen Dank für die Einladung, darüber zu sprechen.
In New York ist es ja jetzt kurz nach 5 Uhr nachmittags. Wie haben Sie den Tag bisher verbracht?
Also ich bin heute Morgen zum ersten Mal seit 25 Jahren am 11. September nach Ground Zero gegangen. Ich war schon oft in dem Museum, aber ich habe den Tag vor 25 Jahren also richtig gesehen. Ich habe das erste Flugzeug gesehen, wie es in den Turm eingeschlagen hat. Und bin heute Morgen dort hinuntergegangen. Die Straßen waren dann abgesperrt und es waren sehr viele Menschen, die um diesen eigentlich dann abgesperrten Bezirk standen, wo die richtigen der Festakt war. Sehr, sehr viele wirklich New Yorker, Touristen, die ganz still dastanden und eigentlich nur gehört haben und ab und zu ein paar Worte gewechselt haben. Und es waren sehr viele Polizisten und Feuerwehrmänner aus der ganzen Welt da, was auch sehr bewegend war. Also ich habe mit französischen Feuerwehrmännern, australischen geredet, die alle da kommen eigentlich und Respekt zollen. Eigentlich, das ging, glaube ich, sehr viel um die Überlebenden, die Familien und die Leute, die damals sich eingesetzt haben, Leben zu retten. Und selber dann sind ja 400 Menschen, also Feuerwehrmänner und Polizisten, ums Leben gekommen. Mhm. Und das Ganze war eigentlich sehr ruhig. Und es war sehr ruhig und sehr viele Menschen. Und auf der anderen Seite dann New York hat ja immer so viele Leben. Viele Leute gingen auch zur Arbeit, gingen da drum herum, schoben ihre Kinderwagen dadurch, die auch da nicht gestanden haben. Also das Leben ging auch weiter. Also es war nicht eine verharrende Stille, sondern eher so eine ruhige Stimmung um diesen Ort.
Das ist sicherlich jetzt zum 25. Jahrestag der Terroranschläge natürlich auch nochmal besonders konzentriert. Sie haben damals 2002 in den 110 Stories in der Einleitung geschrieben, dass nach Katastrophen das Bedürfnis nach dem Narrativen wächst. Was hatten Sie denn damals, als der Sammelband erschienen ist, für Narrative versammelt?
Also ich habe ja diesen Band gemacht, weil im Englischen ist ja das Wort Story, heißt ja auch Stockwerk. Mhm. Und die Türme hatten ja 110 Stockwerke, also 110 Stories. Und dann hatte ich gedacht, ich wollte eigentlich 110 Leute einladen, von denen ich einige kannte, aber viele auch nicht, die über diesen Tag etwas schreiben können. Überraschenderweise hatten die Dichter und Dichterinnen gleich am ersten, zweiten, dritten Tag Gedichte geschrieben. Die Leute, die Prosa, Kurzgeschichten geschrieben haben, haben viel länger gebraucht. Und man brauchte anscheinend länger, das einzuarbeiten. Und was ich mit Geschichten meinte, wie kann man dieses Ereignis, was New York und mich und wahrscheinlich auch die Welt wirklich verändert hat, einarbeiten in ein Narrativ, was die ganzen verschiedenen Gesichtspunkte eigentlich doch noch beinhaltet. Und in diesem Buch jetzt, 110 Stories, kann ich zwei Geschichten herausheben, obwohl alle wichtig sind. Eins ist von meinem Kommilitonen, Studienkamerad, der war Marinesoldat, war im Irakkrieg, in Afghanistan danach. Und der hat geschrieben als Marinesoldat. Und eine andere bekannte Muslima, Humaira Afridi, die wollte an dem Tag in eine Moschee gehen danach und wurde abgewiesen, weil sie Jeans trug. Aber die waren beide in New York an dem Tag. Und ich wollte eigentlich sagen, in New York, wir sind ja 8 Millionen Geschichten und jeder hat eine eigene Geschichte oder jeder hat eine eigene Geschichte. Und diese Geschichten, die müssen alle nebeneinander stehen können. Und dieser Sammelband war der Versuch zu zeigen, es gibt eigentlich 110 Perspektiven schon auf diese eigene. Es gibt eigentlich 8 Millionen, wahrscheinlich gibt es mehr. Mhm. Und diese Geschichten sind oft ganz offen. Eine Geschichte in dem Buch, muss ich auch sagen, die ist ganz obszön und hat ganz viele Sachen drin, die man gar nicht erwähnen darf, weil wenn es um so etwas Schlimmes geht und Verlust und Tod, haben Leute auch andere Impulse und wollen das Leben wirklich wahrnehmen und genießen. Und ich identifiziere nie, welche das Geschichte das ist. Also Sie müssen dann 110 lesen, um diese Geschichte zu finden, die da
also
auch drin steckt.
Es gibt gar kein einigendes Narrativ in diesen 110, aber wie hat sich der Umgang mit dem, was sich an Nationalgedenken zu diesem Ereignis gebildet hat, wie hat sich das 25 Jahre später verändert? Was haben Sie da heute festgestellt?
Also Man kann vielleicht ein bisschen sagen, in New York ist das immer doch ein sehr lokales Ereignis geblieben, persönlich. Also jede Feuerwehrwache und alle Leute haben ihre eigene Geschichte. Ich habe das selber ja auch gesehen, das Ganze. Und es wurde hier nie so direkt politisiert wie in Washington und dann wie durch die Kriege danach. Und diese Politisierung, die ist dann passiert. Aber New York hat sich davon immer etwas distanziert. Und New Yorker denken sowieso ein bisschen, sie leben hier auf ihrer Insel in Manhattan und den umliegenden Boroughs und sind nicht so ganz wie ganz Amerika. Aber diese Distanz ist immer etwas geblieben. Und wenn man auch in dieses Museum heute geht, es geht um die Überlebenden, es geht um die Toten, die Opfer, es geht um die Leute, die nie gefunden wurden, und es geht um die Feuerwehr und die Leute und die Polizei. Und dann geht es erst um Nationalbewusstsein, Kriege, Afghanistan und so weiter. Aber dieser erste Kreis, der ist noch in sich geschlossen, ja.
Und vielleicht noch ganz kurz am Ende, wie viel Raum ist denn gewesen, wo Sie von den Kriegen sprechen, über die Reaktion der USA auf den Al-Qaida-Terror zu sprechen? Also mit den Kriegen im Irak, in Afghanistan, die nichts gelöst haben, das Gefangenenlager Guantanamo, das immer noch nicht geschlossen ist und so weiter.
Ich glaube, das traurige Bewusstsein ist, dass diese Kriege eigentlich dieses Problem nicht gelöst haben, wie Sie sagen. Dass eben, dass man irgendwas bekämpfen wollte, was man nicht ganz bekämpfen kann. Und das ist, in New York wurde das erfahren als ein Trauma und ein Schlag gegen, nicht nur gegen Amerika, gegen den Kapitalismus, gegen den Westen, sondern gegen New York. Und diese anderen Geschichten, die werden nicht unbedingt kritisiert. Und in Amerika hat man ja so eine Sitte, wenn man einen Soldaten sieht oder so, sagt man, thank you for your service. Mhm. Habe ich heute auch gemacht. Neben mir stand ein Marinesoldat mit seiner Flagge und habe ich gemeint, thank you for your service. Da meinte er, ich war zweimal in Irak, war in Afghanistan. Und das ist so eine Art, die Menschen zu würdigen, die das machen, und vielleicht trotzdem die Leute zu kritisieren, die das alles
entschieden
anleiten,
haben,
die praktisch diese Kriege veranstalten. Genau, dass diese Distanz erhalten werden kann und dass man das im Bewusstsein hält, dass diese Kriege nichts gelöst haben, ist, glaube ich, traurig und dann, glaube ich, auch sehr enttäuschend oder schlimm für die Opfer und die Familien der Opfer, die sagen, hier wurde unser Leid für was anderes verwendet.
Vielen Dank, Ulrich Bär, für diesen Bericht heute vom Gedenken in New York an den 9/11-Terroranschlag. Alles Gute.
Alles Gute, vielen Dank für die Einladung.
Deutsches Haus, das ist im gleichnamigen Roman von Annette Hess die Gastwirtschaft der Familie Bruns. Die guckt, wie viele Deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg in den 60er Jahren lieber nach vorn statt zurück. Die Tochter, Dolmetscherin Eva, wird zum Gericht gerufen, um Zeugenaussagen aus dem Polnischen ins Deutsche zu übersetzen bei den Auschwitz-Prozessen. Und da hält die Fassade vom »Wir haben nichts gewusst« nicht mehr. Und Dolmetscherin Eva hält das schon gar nicht länger aus. Nicht im Buch, nicht in der Serie, die Annette Hess aus ihrem Stoff entwickelt hat, und auch nicht auf der Bühne in Hamburg, wo Deutsches Haus heute im Thalia Theater Premiere hatte.
Ärzte haben mit den Häftlingen dort Versuche gemacht, medizinische Versuche.
Eva, ich finde, es reicht jetzt. Ich bin nicht so uninformiert, wie du denkst, aber das geht wirklich.
Und jetzt pass auf, Jürgen. Obwohl sie gequält wurden, es nichts zu essen gab, obwohl alles im Lager voller Scheiße war.
So, und jetzt vergisst du auch noch deine gute Kinderstube.
Obwohl überall Leichen und Gestank und Scheiße war. Trotzdem wollten diese Menschen leben.
Eva Bruns, gespielt von Nelly Fischer-Benson, brüllt hier ihren Verlobten Jürgen an. Und unser Theaterkritiker Michael Lages hat das heute Abend live gesehen. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
War das so laut wie jetzt gerade in diesem Ausschnitt oder passend zum Vertuschen und unter den Tischkehren war es eher ein leiser Abend?
Also wenn schon, dann beides. Laut wird es gelegentlich in eben dieser Familie Bruns, die gespiegelt wird die Auschwitz-Geschichte. Mit der Zeit kriegt man raus, dass der Vater Bruns in der Kantine in Auschwitz gekocht hat und die Frau in der Küche geholfen hat. Und sie sind alle sozusagen mal da gewesen und haben sozusagen ihr Teil an dem großen Päckchen mitzutragen. Und die Tochter, die aus dem Wirtshaus, aus dem deutschen Haus in der Bergerstraße in Frankfurt eingeladen wird, aus dem Polnischen zu übersetzen, an der kristallisiert sich Die Geschichte der Familie, und da wird es dann tatsächlich ab und zu mal eher laut. Dieser Verlobte ist ein ausgesprochen geistig beschränkter Mensch, der überhaupt nicht begreift, was das Mädchen gerade durchmacht, die sozusagen ihre eigene Geschichte im Übersetzen nochmal sozusagen erzählt bekommt, auch durch die Zeugen, die in Frankfurt gehört werden. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist natürlich, und das macht die unübersehbare und unüberhörbare Stärke dieser Geschichte aus, es kommt der Auschwitz-Prozess vor. Es gibt das berühmte Stück von Peter Weiß, der Prozess. Es gibt den Film über den Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. Fritz Bauer gegen den Staat, ein unglaublich toller Film über eine unglaublich faszinierende Persönlichkeit.
Ja, Wahnsinn.
Ja, es gibt auch eine Neuverfilmung des Peter Weiß-Stoffes, also des Prozesses insgesamt. Und das ist sozusagen das, was Annette Hess kann. Sie kann diese unfassbare Geschichte, die in der Aufführung durch O-Töne beispielsweise präsent ist. Man hört Fritz Bauer selber als Vernehmer im Prozess. Da schaudert es mich wirklich. Das ist so unglaublich. Und die spiegelt die Geschichte des Prozesses, der Zeugenbefragungen hinein in die Familie, die zu Anfang der Ansicht ist, sie könnte das alles irgendwie brav vergessen, wie so viele in der Zeit, in den 60er Jahren, wo das spielt, also so 63 rum, aber wo sozusagen alle, ich wollte gerade sagen Leichen im Keller, also alle Geheimnisse, die diese Familie hat, mit der Zeit aufgedeckt werden. Das ist die große Herausforderung und das ist die große Stärke des Abends, ja.
Sie haben es ja gerade schon gesagt, ne? Der erste Roman war das von Annette Hess, die ist vor allem als Drehbuchschreiberin vorher bekannt gewesen, hat die Serien Weißensee, Kudamm 56 oder Christiane F. Geschrieben. Aus ihrem Roman, also aus Deutsches Haus, hat sie auch eine fünfteilige Fernsehserie gemacht. Mhm. Und wie gut kommt dieser Stoff denn in diese komprimierten 2 Stunden Theater ohne Pause?
Ja, das ist ein ernsthaftes Problem. Also, denn alles das oder ziemlich viel von dem, was sie in den Serien teilen und was sie im Roman sozusagen als Auswüchse der Geschichte gezeichnet hat, die müssen jetzt alle in diesen 2 Stunden unterkommen. Also zum Beispiel, dass dieser Verlobte hat einen Vater. Das ist ein ehemaliger Kommunist, der jetzt ein soziales Kaufhaus in Frankfurt hat. Ist ein schönes Thema, wird aber gar nicht weiter ausgeführt. Und so gibt es eine ganze Menge von Detailgeschichten, die eigentlich immer wieder mal ablenken, gleichzeitig aber deutlich machen, dass wir uns in einem gesellschaftlichen Panorama befinden. Auch dieser 60er Jahre, die sind ja unheimlich prüde, dass dieses Mädchen sozusagen versprochen ist, einem Verlobten, der sie heiraten will. Daraus leitet der das Recht ab, ihr zu sagen, ob sie da Übersetzerin sein darf im Prozess oder nicht. Und da darf man dann mal daran erinnern, dass es zu einer bestimmten Zeit
den Männern vorbehalten war, das zu entscheiden.
Zu entscheiden, was die verheiratete Frau tun darf. Also ob sie arbeiten darf oder nicht. Das ist gar nicht so lange her, dass sich das irgendwann mal geändert hat.
Wie hat denn Jorinde Dröse dieses Stück inszeniert? Blickt sie da nur in die deutsche Nachkriegsgeschichte? Also bleiben wir komplett in diesen 60er Jahren oder gibt es Bezüge zu heute?
Der Bezug zu heute ist liegt auf der Hand. Wir reden von Mitläufertum. Wir reden von Menschen, in diesem Fall dieser Familie Bruns, denen man nicht auf den Kopf zusagen kann, dass sie Nazis gewesen sind. Sie sind Mitläufer, sie sind Teil des Systems, sie sind Teil des Vorgangs gewesen. Und man kann sich jetzt über Wahlverhalten hin und her streiten. Nicht jeder, der Nazis wählt, ist auch einer. Und selbstverständlich ist das die ganze Zeit im Raum. Man weiß genau, wir reden über die Form von Alltäglichkeit des Abrutschens in den Faschismus. Und wer da nicht sozusagen an die Gegenwart denkt, der guckt nicht Tagesschau. Also, oder passt sonst nicht so sonderlich genau auf. Das ist schon alles präsent. Und zwar so präsent, dass man es gar nicht genau benennen muss. Das kommt einmal gegen Ende. Gibt's so, die etwas dümmere Schwester von dem Mädchen, die Übersetzerin ist, sie sagt, sie sollte sich mal ihm zu ihren linksversifften Hippies zurückziehen. Mhm. Die gab es natürlich damals nicht. Das ist so ein Detail, wo man merkt, ja, sie will schon darauf hinweisen, wir befinden uns in einem gesellschaftlichen Zustand, der mit dieser Art von Verdrängerei, die sie anno Mitte der 60er beschreibt, durchaus was zu tun hat. Und das ist, das funktioniert. Das ist eine Stärke des Abends, der vor allen Dingen, aber das muss ich deutlich sagen, aus diesem Originalmaterial lebt. Also diese Bauer-Mitschnitte, ich habe es schon gesagt, da fällt einem echt nichts mehr zu ein, da muss man schweigen, schweigen, schweigen.
Müssen Sie jetzt aber auch, Michael Lages, weil wir schon fertig sind mit unserer Zeit, für diese Besprechung der Uraufführung Deutsches Haus am Thalia-Theater in Hamburg. Vielen Dank, Michael Lages.
Dankeschön, tschüss.
Morgen sind die Filmfestspiele in Venedig zu Ende. Morgen werden der Goldene und die Silbernen Löwen verliehen. Letzte Gelegenheit also, mit unserer Filmkritikerin Anke Lewicke Löwenraten zu betreiben und nochmal auf die 83. Ausgabe der Filmfestspiele zurückzublicken. Vor der Sendung war mir Anke Lewicke von vor Ort zugeschaltet. Hallo Anke.
Guten Abend.
10 Tage warst du jetzt auf dem Lido di Venezia. Was war denn dein schönster, lustigster oder beeindruckendster Moment des Festivals?
Ja, also in Venedig kann nicht nur das Kino zum Gemeinschaftserlebnis werden, sondern auch eine Fahrt mit dem Vaporetto. Also das öffentliche Boot legte gerade kurz vor dem Markusplatz an und da tauchte tatsächlich in der Lagune ein Delfin auf. Und der wurde schon häufiger gesichtet und alle freuten sich auf dem Boot. Es war großes Geschrei und alle gingen natürlich auf die Seite, wo der Delfin war.
Oh nein.
Und dann hatte das Boot regelrecht Schlagseite, drohte zu Kentern und das ist doch mein Bild der letzten 10 Tage.
Ein kenterndes Schiff. Naja, im Vorfeld der Biennale sah es auch so aus, als ob die Prominenz quasi gekentert wäre oder vor dem Kentern gar nicht das Schiff betreten hat. Hollywood hieß es, würde nicht kommen. Aber auch ohne die Präsenz von großen Hollywood-Produktionen, also die eben da gezeigt wurden, gab es dann auf dem Teppich doch ziemlich viele Stars, oder?
Ja, das kann man so sagen. Und diese Stars haben auch die Bilder geliefert, die ein Festival eben auch braucht. Also geduldig haben sie Autogramme gegeben, für Selfies in die Kamera gelächelt. Und für jeden und für jede war ja auch jemand da. Also George Clooney holte sich am Anfang den goldenen Ehrenlöwen ab. Dann gab es den Superstar Robert Pattinson, der hat die Mediensatire Primetime hier vorgestellt. Und in dem Film spielte auch die Indie-Rock-Musikerin Phoebe Bridgers mit und über das Gekreisch der Fans kann man dann auch mal über den Kinotellerrand blicken. Auch die Künstlerin Marina Abramović wurde auf dem roten Teppich gesichtet. Sie ist Teil des filmischen Kunstprojektes DAO. Und dann John Malkovich, der feierte hier sein Comeback auf dem roten Teppich und auch auf der Leinwand. Er spielt einen abgefuckten, zynischen CIA-Agenten. Er und sein Partner sind verwickelt in dem politischen Umsturz in Chile 1973 und die beiden sind wirklich die Inkarnation der politischen Inkorrektheit und John Malkovich hatte beim Drehen richtig viel Freude. Er mag den Film, weil die beiden solche Idioten sind und dass der Film sich auch mit traumatischen Ereignissen auseinandersetzt, mit viel Feingefühl und Intelligenz.
I like that there are two jackasses. I think it's a film that with great humor addresses two very traumatic occurrences and I think it does it with grace and intelligence.
Ja, und mit dieser wirklich perfiden, eleganten Sprache agiert er auch im Film, der Wild Horse Nine heißt, eine schwarze Komödie ist von Martin McDonagh und diese Komödie schafft es wirklich, uns wunderbar zu unterhalten und dabei aber auch die Machenschaften der CIA offenzulegen. Also auch so kann Politik auf der Leinwand verhandelt werden und Film und John Malkovich haben auf alle Fälle einen Preis verdient.
Wie politisch war denn dieser Jahrgang überhaupt?
Also Alberto Barbera hat ja gesagt, das sei überhaupt der politischste Jahrgang gewesen. Und was ich ganz interessant fand, war ein wiederkehrendes Motiv dieser Filmbiennale. Und das ist so die Frage nach unserer Verantwortung. Wie sehr halten wir Systeme aufrecht, die fragwürdig sind? Können wir mit unserem eigenen Handeln etwas bewegen, verändern? Und diese Frage wurde in Filmen ganz unterschiedlicher Machart immer wieder aufgeworfen. Also zum Beispiel gab es das Ehedrama Banker von Florian Zeller mit Penelope Cruz. Sie spielt die Ehefrau eines Star-Architekten, verkörpert von Javier Bardem, der auch ihr Ehemann im wirklichen Leben ist. Und dieser bekommt dann von einem Tech-Milliardär, der wirklich an Elon Musk erinnert, den Auftrag, einen Bunker zu bauen. wenn es mal zu einem atomaren oder einer anderen Katastrophe kommen sollte. Und es ist wirklich toll, dabei zuzusehen, wie eben sich das Gesicht von Penelope Cruz verändert, ihre Augen trauriger werden, ein Schatten liegt. Und sie fragt sich dann auf einmal, bin ich hier mit einem Egomanen verheiratet, der für einen anderen Egomanen arbeitet? Und sie stellt dann die richtigen Fragen an ihren Ehemann, appelliert an sein politisches Bewusstsein. Und solche Fragen gab es immer wieder auf diesem Festival. Also das Publikum, wir wurden ins Visier genommen. Wie würden wir uns verhalten? Also man kann sagen, das Kino war so eine Art Gewissensprüfung.
Und war es auch eine Prüfung für das, was man aushält? Also worüber hast du dich geärgert?
Oh, geärgert habe ich mich wirklich über das italienische Kino. Es liefen hier 4 Filme und ich frage mich, warum die hier liefen. Also das italienische Kino war ja eins wirklich politisch interessant, hat sich in dem eigenen Land umgeschaut. Und das waren jetzt hier vulgäre Komödien, die ihre Figuren nicht mögen, die auf billige Weise sich über Homosexuelle und Vegetarier lustig machen. Wirklich das nackte Grauen. Und man fragt sich, was diese dumpfen Komödien hier auf diesem Festival zu suchen haben, was sie über Italien sagen. Und Nanni Moretti, das ist ja einer der bekanntesten italienischen Regisseure, hat hier ja auch einen Film im Wettbewerb und er ist ja erklärter Berlusconi und Meloni-Gegner, aber das war hier einfach eine banale Romanze und dann auf der Pressekonferenz hat er sich aber sehr lustig gemacht über die Leute, die von ihm politische Antworten haben wollten.
Mannaggia, volevo tanto parlare dell'attualità politica, sarà... Sarà per la prossima volta.
Also über die Politik kann man ja doch irgendwann das nächste Mal reden. So Nanni Moretti in Venedig.
Und jetzt muss ich natürlich noch nach den Favoriten fragen. Was tippst du oder was hoffst du?
Naja, es gab hier den einen Überfliegerfilm, den Film, in dem jede Szene, jeder Satz, jedes Wort etwas Zwingendes haben. Es ist der Film Possible Love von dem Koreaner Lee Chang-dong. Und auch wie der gefeierte Oscar-Film Parasite, der ja auch aus Korea kam, geht es hier auch um Klassengegensätze. Eine reich verheiratete Dokumentarfilmerin dreht einen Film über einen Arbeiter, der nach einem Streik gefeuert wurde. Das ist eigentlich schon die ganze Handlung. Und der Film ist ein großes, erschütterndes Panorama über den Kapitalismus und seine Brutalität, nicht nur in Korea. Und dabei bleibt die Kamera aber immer auf Augenhöhe der Figuren. Also es ist zugleich ein sehr persönlicher, fein gezeichneter Film.
Na, dann gucken wir mal, ob Possible Love von Lee Chang-dong wirklich gewinnt. Vielen Dank, Anke Lewicke. Und wenn es im Kino nicht klappt, dann viel Spaß mit den Delfinen.
Ah, arrivederci.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Heino Rindler.
Vom ABBA-Museum in Stockholm bis zum Zornmuseum, einem Kunstmuseum im Wintersportort Mora. Schweden ist das Land mit der höchsten Museumsdichte der Welt. Wie Sveriges Radio berichtet, hat das Land jetzt einen entsprechenden Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde bekommen. Demnach hat Schweden 1600 Museen, was ungefähr einem pro 7000 Einwohner entspricht. Das Picasso-Museum in Paris wird seine Erweiterung teilweise durch den Verkauf von Bronzeskulpturen finanzieren, die Werke des Künstlers nachbilden. 4 davon sind für rund 40 Millionen Euro veräußert worden. Das teilte Museumsdirektorin Cécile Debray bei einer Pressekonferenz mit. Die Tochter des 1973 verstorbenen Künstlers war dabei anwesend. Paloma Picasso sagte, sie sei lange dagegen gewesen, Abgüsse von Skulpturen ihres Vaters anfertigen zu lassen. Die 4 Reproduktionen wurden von der Don Quixote Stiftung in den Niederlanden erworben, dem wichtigsten Spender des Amsterdamer Rijksmuseums. In dessen Gärten sollen die Werke aufgestellt werden. 4 weitere Nachbildungen von Picasso-Skulpturen werden im Garten des Pariser Museums ihren Platz finden. Zu den reproduzierten Skulpturen gehören die Ziege und der Frauenkopf, 2 der symbolträchtigsten Werke des Meisters des Kubismus. Die Erweiterung des Musée Picasso soll rund 55 Millionen Euro kosten. Unter anderem wird ein neuer Gebäudeflügel für Wechselausstellungen errichtet. Einen Tag vor dem Bühnencomeback von Céline Dion hat die Stadt Paris heute ein riesiges Freiluftkaraoke organisiert. Tausende Menschen wurden am Nachmittag und Abend in der Nähe des Canal Saint-Martin erwartet. In Paris gibt es gerade so etwas wie einen Céline Dion-Hype. Seit ihrer Ankunft Ende August improvisiert die kanadische Sängerin regelmäßig vor ihrem Hotel Mini-Auftritte, bei denen sie mit Fans zusammen singt und tanzt. Von morgen an will die 58-Jährige 16 Konzerte vor jeweils rund 30.000 Menschen geben. Im Mai sind 10 weitere Konzerte geplant. Es sind Dions erste Auftritte auf großer Bühne, seit sie bekannt gegeben hat, an einer unheilbaren Autoimmunerkrankung zu leiden. In den vergangenen Jahren hatte sie intensiv Körper und Stimme trainiert. Zu Dions größten Hits zählen Balladen wie Pour que tu m'aimes encore und der Titanic-Song My Heart Will Go On.
Tilda Swinton ist back. Also wirklich weg war diese porzellanhelle Schauspielerin, die manchmal wie ein Wesen von einem anderen Planeten wirkt, nicht. In Filmen hat sie gespielt, in Theatern ist sie schon eine Weile nicht aufgefallen. Wohl 30 Jahre lang stand sie nicht auf der Bühne und heute Abend hatte sie in London im Royal Court Theatre direkt eine Solo-Performance. Man to Man, ein Stück, das Manfred Kage geschrieben hat und Anfang der 80er Jahre auch selbst auf die Bühne gebracht hat. 1987 hat ein Studienkollege von Tilda Swinton das Stück gelesen und sie gefragt, ob sie es nicht spielen will. Und das haben sie dann zusammen auf dem Edinburgh Festival und ein Jahr später auch am Royal Court Theatre aufgeführt. Und ein paar Jahre später hat Tilda Swinton diese Rolle auch in einer Verfilmung gespielt. Also den Text konnte sie auf jeden Fall. Und unsere Korrespondentin in London, Christina Heuer, hat sich jetzt Tilda Swintons Rückkehr in die Rolle und ans Royal Theatre angeguckt. Hallo Christina Heuer, wie war denn Tilda Swinton heute Abend?
Also ich fand sie ganz großartig. Die Frau hat eine unfassbare Präsenz. Das ist wirklich eine ganz gewaltige Schauspielerin. Das ist unglaublich, was sie allein mit ihrem Gesicht machen kann, mit ihrer Stimme, mit ihrer Körperhaltung. Selbst ein Augenzwinkern von ihr auf der Bühne, das kommt noch in den hinteren Rängen des Zuschauerraums an. Also das war heute Abend wirklich ein eindrücklicher und sehr beeindruckender Auftritt.
Worum geht es denn in diesem Stück von Manfred Kage?
Es geht um Ella Gericke, eine Frau aus der Arbeiterschicht, die in der Wirtschaftskrise der 20er Jahre die Identität ihres gerade verstorbenen Mannes Max annimmt. Aus einem einfachen Grund, um seinen Job zu machen, um weiter Geld zu verdienen. Das heißt, in Man to Man geht es zum einen um Identitäten, aber vor allem geht es um deutsche Geschichte. Ella erzählt ihr Schicksal in der Weimarer Republik, im Dritten Reich, im Krieg, in der Nachkriegszeit und so fort. Das Ganze im immer gleichen, neonlichtbeschienenen Wohnzimmer. Da steht nicht viel drin, Sessel, Kühlschrank, zwei deutsche Tannen, ein Fernseher, zwei Radios. Tilda Swinton tritt im Wesentlichen in einem roten Herrenslip und einem weißen Netzhemd auf. Viel mehr braucht sie nicht. Und der historische Kontext, der wird dann mit Ton- und Bewegtbildern auf der Wohnzimmerwand hergestellt. Da marschieren dann zum Beispiel in kurzer Einblendung Fackelzüge in Schwarz-Weiß auf. Das Licht flackert bei Bombenangriffen und der Ton rauscht mitunter wie in einer alten Radioaufnahme.
Im Guardian hat der Regisseur dieser britischen Inszenierung von 87, Stephen Unwin, geschrieben, dass es sogar zwei neue Szenen gibt. Also der war 87 der Regisseur und hat es jetzt aber auch mit Tilda Swinton jetzt in diese Inszenierung wiedergebracht. Und er hat erzählt, dass es extra von Kage für dieses Revival auch zwei neue Szenen gibt. Und eine über den Aufstieg einer neuen rechtsextremen Partei in Deutschland. Was wird da erzählt?
Das ist wirklich eine unheimliche Szene. Man hört lange, leise Marschgeräusche. Die kommen wirklich erst nur ganz allmählich näher. Und dann findet sich in Ellas Monolog die Textzeile: Alles Lügen haut der Lügenpresser in die Fresse. Deutschland erwache, bringt das Reich zurück. Tilda Swinton nimmt das dann wirklich mit einer anrührenden Hilflosigkeit ab. Ihre Ella will etwas sagen. Sie setzt zu sprechen an, aber sie bricht immer wieder ab. Dann schaut sie ratlos, schließlich flehentlich ins Publikum. Und in diesem Moment hätte man im Royal Court Theatre wirklich eine Stecknadel fallen hören können. Natürlich ist Man to Man ein Stück über den Aufstieg der extremen Rechten, nicht allein in Deutschland. Aber diese Premiere in diesen Tagen, fast zeitgleich mit dem AfD-Sieg in Sachsen-Anhalt, das ist schon ein beängstigendes Zusammentreffen von Theater und deutscher Politik.
Weil das so ein deutsches Thema ist, wie ist das denn in Großbritannien beim Londoner Publikum angekommen?
Also das Publikum war gefesselt und begeistert von Tilda Swintons Performance. Am Ende gab es wirklich mehr als verdientermaßen Standing Ovations. Und natürlich versteht jeder den aktuellen Bezug dieser Inszenierung. Aber mein persönlicher Eindruck ist, dass die Briten dann doch noch einmal anders reagieren als Zuschauer aus Deutschland oder möglicherweise überhaupt vom europäischen Kontinent. Zum Beispiel haben die britischen Zuschauer an manchen Stellen gelacht, die in einem nun wirklich nicht besonders komischen Stück auch nicht so besonders komisch waren. Und das wirkt so harmlos im Vergleich zu dem, was in mir zum Beispiel vorgegangen ist, dass ich dachte, da fehlt den Briten eine Dimension, vielleicht zum Glück, aber sie fehlt, die wir in unseren Genen haben, wir Deutschen. Und deshalb denke ich, dieses Stück mag heute Abend Premiere in London gehabt haben, aber seinen genuinen Aufführungsort wird es ziemlich sicher am Berliner Ensemble finden.
Danke, Christine Heuer, über Tilda Swinton am Royal Court Theatre mit Man to Man. Die Vorstellungen in London laufen noch bis zum 24. Oktober, sind aber alle ausverkauft. Und Man to Man kommt, haben Sie ja schon gesagt, im Februar 2027 ans Berliner Ensemble, wo Manfred Kage als erstes Theater gemacht hat. Und der Vorverkauf beginnt im Herbst. Vielen Dank, Christine Heuer.
Gerne.
Was die Provenienzforschung beantwortet, jenseits der Frage, wem hat etwas gehört, bevor sich die Nazis unrechtmäßig angeeignet haben, was also die Provenienzforschung darüber hinaus beantwortet, das zeigt gerade eine Ausstellung, die im Hamburger Bucerius Kunstforum eröffnet hat. Von Monet bis Picasso, jüdische KunstsammlerInnen in Deutschland. Auch unser Kollege Stefan Koldehoff hat daran mitgearbeitet. Und es geht um viel mehr als um wertvolle Kunst- und Besitzverhältnisse. Die Ausstellung erinnert mit rund 100 Kunstwerken an 15 heute teils völlig vergessene Kunstsammlungen und deren Besitzer. Die Bilder kommen aus Privatsammlungen und Museen. Einige wurden restituiert, über andere wird noch verhandelt. Und jetzt erzählen sie von der Rolle, die ihre Besitzer und Besitzerinnen im Kulturleben ihrer Zeit gespielt haben. Bis 1933 die Faschisten an die Macht kamen und die Erinnerung an die Menschen und ihre Sammlungen systematisch zerstört haben. Annette Schneider.
Auf der großen abgedunkelten Ausstellungsfläche stehen dunkelgrün gestrichene Wände, an denen jeweils nur ein, zwei effektvoll ausgeleuchtete Bilder hängen. Eine prächtige Alpenlandschaft von Ferdinand Hodler, der Dogenpalast von Claude Monet, ein abstrakter Kopf von Alexei Jawlensky, ein farbstarkes Selbstbildnis von Max Pechstein. Heraustretend aus dem Dunkel scheinen die Bilder zu schreien, seht her, wir sind die kläglichen Überreste einst bedeutender Kunstsammlungen, die ihren Besitzern abgepresst oder billig abgekauft wurden, die in alle Welt zerstreut sind, noch immer in deutschen Museen hängen oder in ihren Depots lagern.
Es ist eine Freude zu sehen und in der Stadt, wo mein Großvater und Urgroßvater gelebt haben, dass so ein Museum wie das Bucerius Kunstforum eine so tolle Ausstellung kuratiert hat mit Biografien von verschiedenen jüdischen KunstsammlerInnen und dass wir auserwählt worden sind, für Hamburg als Familie repräsentiert zu sein, ist eine Ehre, ist eine Würdigung an die Familie.
Sagt Maeva Emden, obwohl das doch 80 Jahre zu spät kommt. Bis heute kämpft ihre Familie um den im Nationalsozialismus geraubten und abgepressten urgroßväterlichen Besitz. 15 Jahre dauerte es, bis die Bundesregierung endlich zwei Canalettos zurückgab, die Max Emden 1938 aus Geldnot unter Wert verkaufen musste. Jetzt hängen aus der weltweit zerstreuten Sammlung des 1940 gestorbenen Urgroßvaters vier Arbeiten in der Ausstellung. Zwei davon gehören der Familie.
Es ist ein kleines Manet, das im Koffer passt, weil mein Großvater, als er flüchten musste, mitgenommen hat. Dann gibt es ein kürzlich restituiertes Bild und dann zwei Werke, eins von Munch und eins von Pissarro. Und die kommen für eine kurze Zeit alle zusammen in einem Raum. Das ist ganz toll. Und dass wir alle zusammen in einem Ort sind, verbunden für eine kurze Zeit, ist wunderschön.
Möglich gemacht hat das Katrin Baumstark. Die Direktorin des Bucerius Kunstforums arbeitete dafür mit dem Journalisten und Kunstwissenschaftler Stefan Koldehoff, mit ProvenienzforscherInnen aus Museen und Auktionshäusern und einem eigenen wissenschaftlichen Beirat zusammen. 15 Sammlungen stellt das Projekt jetzt vor. Jede erhält einen eigenen Raum, in dem jeweils eine ganze Wand historischen Dokumenten und ausführlichen Biografien vorbehalten ist. Sie machen die SammlerInnen wieder sichtbar, so Katrin Baumstark.
Diese Menschen, die diese Kunst zusammengetragen haben, die mit dieser Kunst gelebt haben, die diese Kunst verliehen haben an Ausstellungen, die mit dieser Kunst gehandelt haben, aber diese Kunst auch ganz privat hatten, die wurden in die Vergessenheit gedrängt. Also dass dieses NS-Regime in ihrem perfiden System eben Leben zerstört haben, wortwörtlich, aber auch die Erinnerung daran. Und ich glaube, deshalb ist die Ausstellung auch so elementar, weil es gibt wirklich hier SammlerInnen, die nicht mehr in der Fachwelt bekannt sind.
Da sind das Sammlerpaar Silberberg, die Blancs, die Bensingers. Die einen sammelten früh Impressionisten, andere in den 1920ern Expressionisten und Veristen. Im Raum von Margarete Oppenheim hängt nur ein einziges Gemälde und drumherum leere Rahmen. 1200 Bilder ihrer Sammlung sind noch immer verschollen. Viele engagierten sich in Kunstvereinen, förderten Ankäufe für Museen. Auf Fotografien sieht man sie in ihren meist großbürgerlichen Häusern. Die Treffpunkte waren für kunstinteressierte BürgerInnen und Museumsdirektoren. Bis 1933. Dokumente zeigen, wie die eben noch geschätzten Mäzene aus ihren Ämtern vertrieben und systematisch ihres Eigentums beraubt wurden, oft unterstützt von Museumsleuten. Einigen der SammlerInnen gelang die Flucht ins Exil, andere wie die Silberbergs oder Clotilde und Paul Schüler wurden deportiert, ermordet und vergessen. Und so kämpfen die Nachkommen noch immer um den Besitz ihrer Vorfahren und damit auch um deren Sichtbarkeit. So wie Maeva Emden für ihren Hamburger Urgroßvater Max.
Er war ein Mäzen für diese Stadt. Er hat die Uni Hamburg mitbegründet mit anderen jüdischen Bürgern, hat für die Kunsthalle An- und Verkäufe betätigt. Er hat Gebäude gestiftet. Und dass wir immer noch 2026 dafür kämpfen, dass eine Würdigung an diesem Mäzen und an meinem Urgroßvater stattfindet, fällt einem schwer.
Ein kleiner Lichtblick ist da die Ausstellung. Angesichts des anwachsenden Antisemitismus und der Erfolge der AfD, die Provenienzforschung und die Aufarbeitung der NS-Zeit nicht weiter finanzieren will, verdrängte jüdische KunstsammlerInnen wieder sichtbar zu machen und als Teil des gesellschaftlichen Lebens vorzustellen, darf man durchaus als einen solidarischen Akt verstehen.
Bis Ende März 2027 können Sie die Ausstellung von Monet bis Picasso, jüdische KunstsammlerInnen in Deutschland, noch sehen im Bucerius Kunstforum in Hamburg. Und hier noch ein Hinweis auf morgen. Da kommt Fazit nicht aus diesem Studio hier, sondern vom Osten-Festival, aus dem Kontrollraum des einst größten und leistungsstärksten Braunkohledampfkraftwerks der Welt, dem Kraftwerk Czornowitz in Wolfen-Nord in Sachsen-Anhalt. Da sind wir mit Fazit morgen eine Stunde lang. Und dieser Kontrollraum wird die Bühne für die Lecture-Performance der Autorin und Regisseurin Ada Mukina, die aus Russland stammt. Damit eröffnet das Osten-Festival morgen. Switch heißt diese Lecture-Performance. Und was da an- oder abgeschaltet wird, darüber morgen mehr. Aber mit was für Gedanken und Gefühlen Ada Mukina nach Sachsen-Anhalt gereist ist, das sagt sie jetzt selbst.
Mit Ärger bin ich gekommen, denke ich. Und ich denke, ich versuche auch durch diese Performance ein bisschen, diese Anger ein bisschen mit mir, in mir selbst aufbauen, aber auch vielleicht mit den anderen Leuten auch so diese, wir müssen jetzt agieren und das wird nicht leichter. Und ja, dann muss man auch nicht immer sagen, oh, das ist jetzt in Sachsen-Anhalt, oh, das sind blöde Leute, irgendwie im Wilde Osten, weil es kann jetzt überall passieren. Wir sehen das in den USA und wir sehen das in ganz unterschiedlichen Ländern und so. Und da kann man einfach nicht sagen, arrogant, oh, das ist bei die, das passiert. Stimmt nicht, muss man schon vorbereiten, jetzt.
Mehr von Ada Mukina morgen in Fazit vom Osten-Festival und hier jetzt noch die Kulturpresseschau von Florian Werner.
Leute, ich habe dieses Buch innerhalb von ein paar Wochen heruntergeschrieben, und zwar so, wie ich denke, wie ich labere, wie ich fühle. So zitiert Dennis Scheck im Tagesspiegel den Punksänger Monchi, dessen Jenseits der Brandmauer derzeit auf Platz 5 der Sachbuch-Bestsellerliste steht. Und tut dieser unbedarfte Ansatz dem Werk gut? Scheck ist skeptisch. Unter den diesen Text durchsetzenden albernen Zugehörigkeitscodes wie »Fuck A«, alter Verwalter, oh fuck, wär's jetzt geil, wenn, alter, denke ich, fuck, ey, hoffentlich, leidet die ohnehin unscharfe politische Analyse dieses Erfahrungsberichts aus der ostdeutschen Provinz so sehr, dass er mir wertlos erscheint. Wertvoll erscheint Jan Brachmann von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hingegen ein neues Buch über Frédéric Chopin. Chopins Männer von dem Pianisten und Musikjournalisten Moritz Weber. Die Briefe des 18- bis 20-jährigen Komponisten an den Gutsbesitzer Titus Wojciechowski sind auf der Webseite des Nationalen Chopin-Instituts in Warschau einsehbar. Man kann sie im polnischen Original lesen und leicht übersetzen lassen. Wer sie unvoreingenommen studiert, wird zu dem Schluss kommen, das sind lustige, zärtliche, umstandslose Liebesbriefe von Mann zu Mann. Dennoch sei die Biografie von Chopin nach dessen Tod massiv heterosexualisiert worden. Die Umdeutung gehe bisweilen so weit, dass Chopin einen Heiratsantrag an eine Frau angedichtet oder eine Sängerin als Inspiration für ein Klavierkonzert erfunden wurde. Brachmann schreibt, Weber rührt an ernste Fragen. Homosexuelle Beziehungen werden als irrelevant für die Kunstleistung eines Autors abgetan, während die Beziehung von Robert zu Clara Schumann oder von Ludwig van Beethoven zu Josephine von Brunswick als zentral angesehen werden. So wie Robert Schumann seine Fis-Moll-Klaviersonate als einen einzigen Schrei nach Clara beschrieb, beschreibt freilich auch Chopin seinen Destour-Walzer als klingende Gegenwart des Mannes, den er liebte. Das müssen wir nicht so hören, das dürfen wir aber wissen. Bleiben wir beim Thema Musik. Wiederum im Tagesspiegel bespricht Nicola Kuhn die Jubiläumsausstellung »Das Gegenteil von jetzt« zum 25-jährigen Bestehen des Jüdischen Museums Berlin. »Disco an der Klagemauer«, titelt sie und erklärt, wie ließe sich der Verzagtheit der Gegenwart entkommen angesichts der widrigen Weltsituation. Das fragten sich schon Ernst Bloch und Theodor W. Adorno in einem Radiogespräch über die Unmöglichkeit der Utopie heute. 12 Künstler bekamen den Austausch der Denker zugeschickt, um sich davon ausgehend ein Werk für die Jubiläumsausstellung zu überlegen. Na, herzlichen Glückwunsch. Partystimmung wollte und sollte nicht aufkommen. Trotzdem ist Kuhn von dem Ergebnis überzeugt, etwa von einer Installation der Künstlerin Alona Roder. Mit einer zur Disco umgewandten Klagemauer nahm sie den polemischen Vorschlag eines orthodoxen Leserbriefschreibers wörtlich. Lightshow, künstlicher Nebel und der Sound von Feiernden sorgen für Stimmung. Rodech versteht sie als Anstoß für diversere Lebensformen. Zum Abschluss noch ein musikalischer Buchtipp. In der Frankfurter Rundschau bespricht Stefan Klemm La Vie en Rose, Frankreich in 100 Chansons von Christoph Sator. Klemm schreibt, die große Klasse von Sators Buch liegt nicht allein in seiner erhellenden Interpretation der Liedtexte. Auch über das Schicksal der Sängerinnen und Sänger, ihr Leben, ihren Erfolg, ihre Exzesse und, soweit bereits vorhanden, über ihr Ende ist sehr viel zu lernen in diesem 361 Seiten umfassenden Kompendium. Nur einer hätte an diesem Buch so gar keine Freude gehabt, wenn er es denn noch hätte lesen dürfen. John Lennon. Der befand nämlich einst über das Genre des Chansons, französische Musik ist wie englischer Wein. In diesem Sinne, Santé.
Schließe ich mich an. Gute Nacht, ich bin Vivian Perkovic.